Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, gleich dem 15. Osar 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Als erstes setzen wir die Geschichte aus dem Masnavi von Molavi fort. Sie erinnern sich, einst regierte in Bagdad ein Sultan, der für seine Gerechtigkeit und Freigebigkeit bekannt war. Unterdessen führten ein Mann und seine Frau in einem entlegenen Ort ein Leben in Not und Entbehrung. Die Frau, deren Geduld zu Ende war, beklagte sich bei ihrem Mann. Dieser rief sie auf, genügsam zu sein, aber da begann sie, eine Frau, zu weinen. Da hatte der Mann Mitleid mit ihr und sagte, »Du hast ja recht. Ich habe auch all diese Jahre die Armut ertragen, doch weiß ich nicht, was ich gegen sie tun kann.« Da schlug ihm die Frau vor, dass er zu dem großzügigen Sultan nach Bagdad geht und ihn um Hilfe bittet. Der Mann fragte, unter welchem Vorwand kann ich bei ihm vorsprechen? Die Frau aber sagte, ich habe mir schon etwas überlegt, damit du nicht mit leeren Händen den Palast betreten musst. Bring dem Sultan etwas von dem Regenwasser, das wir in unserem großen Krug gesammelt haben, und sag ihm, dass wir außer diesem Wasser nichts besitzen und in der Steppe leben und es in der Steppe keinen größeren Segen gibt als Regenwasser. Der Mann fand die Idee gut. Sie hatten ja wirklich nichts anderes als Geschenk für den Sultan. So stand die Frau auf, füllte Regenwasser in einen kleineren Krug ab und verschloss die Krugöffnung, hüllte das Gefäß in einen Stoff und gab es ihrem Mann mit auf dem Weg mit der Empfehlung, mach du dich jetzt im Namen Gottes auf den Weg. Und ich werde beten, dass du dort heil ankommst und diesen Krug dem Sultan überreichen kannst. Der Mann nahm den Krug und machte sich auf den Weg. Während er unablässig betete, gab er gut Acht, dass das Gefäß mit dem Regenwasser ihm nicht aus der Hand rutscht oder dass Wegediebe ihn überfallen. Schließlich gelangte er nach mühevoller Reise und während auch seine Frau zu Hause für ihn betete, zum Palasthof des Sultans. Er kam nicht aus dem Staunen über die Pracht des Palastes. Der Beduine ging zu den Palastwächtern und sagte, »Ich komme von weit her und habe das beste Geschenk für den Sultan aus den weit entfernten Steppen gebracht. Ich bin in der Hoffnung gekommen, dass der Sultan mir eine Huld erweist, damit ich mich aus meiner Armut befreie. Ich werde bis ans Lebensende für ihn beten.« Die Palastwächter hatten sofort, nachdem sie den Beduinen mit einem Krug gesehen hatten, begriffen, dass er dem Sultan als Geschenk Wasser brachte. Sie nahmen freundlich den Krug entgegen, brachten ihn dem Sultan und berichteten von dem Mann. Der Sultan dachte ein wenig nach. Dann sagte er, man solle den Krug mit Goldmünzen füllen und ihm zurückgeben. Außerdem gab er Anweisung, dass sie ihn auf einem Boot über den Tigris wieder zurückbringen sollten. Der Mann nahm den Krug und bestieg das Boot. Als er den Tigris sah, wurde ihm klar, dass es in der Nähe des Sultans so viel Süßwasser gab. Da schämte er sich wegen seines geringfügigen Geschenks und war von der großzügigen Belohnung des Sultans für dieses minderwertige Geschenk beeindruckt. Molavi will, dass wir aus dieser Geschichte lernen, und zwar, dass der Sultan aller Weltbewohner, Gott der Höchsterhabene, jedes gute Werk, das wir tun, und wenn es noch so geringfügig ist, reichlich belohnt, wenn wir es mit ehrlicher Absicht tun, um ihm näher zu kommen.
Unser dieswöchiges Sprichwort lautet Koseye Chokonam, das ist Gerüfte. Ein Mann hatte einen zuverlässigen Diener. Was er auch sagte, führte der junge Mann durch. Dennoch war der Diener immer besorgt, dass er etwas tun könnte, was seinem Herrn missfällt. Eines Tages rief ihn sein Herr herbei und sagte, »Ich möchte, dass du mir heute auf dem Markt einen Eintopf kaufst. Nimm diese Porzellanschlüssel und geh.« Der Diener versprach dies zu tun, nahm sich die Schüssel und verließ das Haus. Die Porzellanschüssel war ein kostbares Gefäß, deshalb presste er es mit beiden Händen an die Brust. Er wollte nicht, dass das teure Stück ihm aus der Hand gleitet und zu Boden fällt. Wie er so durch die leeren Sträßchen marschierte und in Gedanken vertieft war, hörte er plötzlich in der Nähe einen streunenden Hund bellen. Er erschreckte sich und fing an zu laufen. Plötzlich tauchte der Hund hinter ihm auf und begann ihm nachzurennen. Der Hund wollte dem Diener gar nichts antun und lief mehr oder weniger aus Spaß hinter dem jungen Mann her. Aber der arme Diener hatte wirklich Angst, rannte weiter und schaute in Abständen hinter sich, um zu sehen, ob der Hund ihm wohl noch immer folgte. So stolperte er schließlich, stürzte und die schöne Porzellanschüssel fiel zu Boden und zerbrach. Der Hund aber, der den jungen Mann auf dem Boden liegen sah, blieb stehen und trollte sich. Der junge Diener war ganz verzweifelt über den Anblick der Scherben und rief nur noch, »O Gott, was nun? O Gott, was nun?« Dabei schlug er ständig die Hände über dem Kopf zusammen. Er war ganz verzweifelt und fürchtete sich vor der Strafe seines Herrn. Wie gelähmt hockte er am Boden. Wer an ihm vorbeikam, fragte, »Was ist los?« Er antwortete, »Bebin dige chi shode, kase chini arbob shekaste, hala che konam?« »Sieh doch nur, was passiert ist. Die Schüssel meines Herrn ist dahin. Was soll ich nun tun?« Der Mann, der seinen Diener auf den Markt geschickt hatte, wartete vergeblich auf ihn. Besorgt machte er sich auf den Weg zum Markt und ging zu dem Geschäft, wo ein Topf verkauft wurde, aber von seinem Diener keine Spur. Er fragte den Eintopfverkäufer, »Hat mein Diener keinen Eintopf bei dir gekauft?« und beschrieb ihm, wie sein Diener aussieht. Der Eintopfverkäufer aber sagte, »Heute sind so viele Leute gekommen und haben Eintopf bei mir gekauft, aber darunter gab es keinen, der so aussieht, wie du sagst. Vielleicht ist er woanders hingegangen.« Der Mann kehrte um und fragte unterwegs jeden nach seinem Diener. Einer seiner Nachbarn meinte, »Wo hast du ihn denn hingeschickt?« »Ach, er ist mit einer Porzellanschüssel zum Markt, um einen Topf zu kaufen.« Da sagte sein Nachbar, »Na sowas. Nicht, dass es dieser junge Mann war, den ich gesehen habe. Welcher junge Mann denn?« »Ach, da sitzt in einer der Gassen ein junger Mann in einem Winkel und ist am Heulen. Er schlägt verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen und ruft immer wieder, »O Gott, was soll ich bloß machen?« »Kaseye chekonam, das der Schgerifte.« Er ruft die ganze Zeit, »Was soll ich nur mit der Schüssel machen?« Das Sprichwort »Kaseye chekonam, das der Schgerifte« bedeutet wörtlich, er hat die Worte, »Was soll ich mit der Schüssel machen?« In der Hand ist eine Redewendung, die man gebraucht, um den Zustand eines Menschen zu beschreiben, der so sehr in Schwierigkeiten steckt, dass er keinen Ausweg mehr für ihn zu geben scheint.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Eines der Wissensbereiche der Menschheit, für die sich die Muslime eingesetzt haben, war die Geographie. Wir möchten uns nun diesem Thema widmen. Vor Beginn des Islams hat es geografisches Wissen unter den Arabern gegeben. Dieses bestand aus traditionellen Vorstellungen und der Kenntnis von Ortsnamen auf der arabischen Halbinsel und in Nachbargebieten. Die vorislamischen Araber besaßen auch gute Kenntnisse über die Windverhältnisse und nutzten sie bei ihren Handelsreisen auf dem Festland und zur See. Sie brauchten außerdem Kenntnisse über die Sterne und die Bewegung von Himmelskörpern für ihre Wanderungen durch Wüsten und eventuell auch bei Kriegen. Auch waren geografische und astronomische Kenntnisse für die Araber vor dem Islam für die Weidepfade ihrer Herden, welche das kostbarste Hab und Gut für die Beduinen waren, von Bedeutung. Nach dem Beginn der islamischen Ära haben einige Faktoren die Weiterentwicklung und Vertiefung des geografischen Wissens durch die Muslime gefördert. Ignatij Kratschkowski, ein russischer Iranist, schreibt dazu: Wegen der Größe des Reiches muslimischer Kalifen und der Ausdehnung deren Einflusses im 2. und 3. Jahrhundert nach der Hijra entstanden zahlreiche neue Verwaltungsberufe, insbesondere im Zusammenhang mit Finanz- und Steuerfragen. Natürlich konnten die Muslime vorhandene Ordnungen nutzen und taten dies in der Praxis auch. Im Iran haben sie zum Beispiel die Listen aus der Epoche des Sassanidenherrschers Chosro Anushirvan für die Abmessungen der Bodenflächen herangezogen. In Ägypten richteten sie sich nach der Verwaltungsordnung des Oströmischen Reiches. Dennoch erforderte die Situation, dass genaue und richtige Angaben über die Aufteilung von Verwaltungsbezirken zusammengestellt und die neuen Steuerabgaben in Sachgütern und in Bargeld festgelegt wurden. Es entstanden daher besondere Bücher, die sich Kitabul Kharaj, Steuerbücher, nannten. Diese Bücher waren anfangs nur eine Anleitung für die Steuerbeamten, fanden aber später allgemeine Anwendung. Da sich die Verwaltungsinstitutionen für Politik und Leitung des Islamischen Reiches in Bagdad konzentrierten, war es notwendig, dass geeignete Verbindungswege von der Hauptstadt zu anderen Orten angelegt und genaue Angaben darüber festgehalten werden. So wurde automatisch das Wissen über die Wege für die Beamten des Verrechnungshofes erweitert. Das Interesse der Abbasiden-Dynastie, welche einmal als größte Weltmacht galt, erforderte, dass sie sich nicht nur mit der Kunde der eigenen Gebiete begnügte, sondern genaue Informationen über andere Reiche einsammelte, insbesondere über die Nachbargebiete zum Islamischen Reich. Botschafter oder Kriegsgefangene, die in ihre Heimat zurückkehrten, waren die wichtigsten Quellen für diese Informationen. Schon in den ersten Jahrzehnten nach Beginn des Islams fand das Reisen einen erheblichen Aufschwung. Dies lag daran, dass es eine Pflicht für alle Muslime war, zur Kaaba nach Mekka zu reisen. Außerdem haben Handelsleute über das Festland oder zur See, insbesondere beim Handel mit Muslimen, die an entfernten Orten lebten, die Muslime zu einer Verbesserung ihrer geografischen Kenntnisse veranlasst. Der Handel ging daraufhin auch über die Grenzen der islamischen Gebiete hinaus und bezog zentrale Gebiete in Afrika und Nordosteuropa und Südostasien mit ein. Parallel dazu fand auch der Islam durch den Handelskontakt an den Küsten des Indischen Ozeans Verbreitung.
Sicherlich hat auch die Empfehlung des Islams hinsichtlich der Aneignung von Wissen und dessen Weitergabe die geografischen Kenntnisse der Muslime gefördert. Der Prophet Gottes hat gesagt: Eignet euch Wissen an und sei es durch eine Reise nach China. Besonders in den ersten 100 Jahren der islamischen Ära galt das Reisen zwecks Wissenserwerb als eine Notwendigkeit. Zum Beispiel ist Asadul Khayre Ansari Andalusi bis nach China gereist und er wurde deshalb unter dem Beinamen Sini, Chinese, bekannt. Die Muslime waren in der Sternkunde und Mathematik bewandert. Dies verhalf ihnen zur Bestimmung des Beginns und Endes der Lunarmonate, insbesondere bei Festlegung des Fastenmonats und der täglichen Gebetszeiten. Es führte aber auch zur Verbesserung der astronomischen und mathematischen Kenntnisse für die Geografie. Auch war für die genaue Festlegung der Gebetsrichtung in den islamischen Gebieten und der entsprechende Bau von Moscheen die Kenntnis von der Lage zu Mekka als Richtwert unentbehrlich. Weitere Faktoren, die die Muslime zur Erweiterung ihrer Geografiekenntnisse aufmunterten, war die Anregung des Heiligen Koran zu reisen. Im Koran sind Äußerungen über Beziehungen zwischen Erde und Himmel und die geografische Gestalt der Erde enthalten. Zweifelsohne haben die Muslime anfangs auch für die Geografie, wie bei den anderen Wissenschaften, zum Beispiel Mathematik und Medizin, das Erbe alter Zivilisationen herangezogen, insbesondere Wissen aus Griechenland, Iran und Indien. Durch Übersetzungen und Studium der Schriften dieser Länder konnten sie weitere Tore zu diesem Wissen öffnen. Die Eroberung des Irans, Ägyptens und Sinds im damaligen Indien bot den Muslimen eine Gelegenheit, über den wissenschaftlichen und kulturellen Stand der Völker in diesen drei Wiegen der Zivilisation authentische Informationen zu sammeln. Zur Zeit des Abbasiden-Kalifen Mansur gelangte das geografische und astronomische Wissen der Inder durch die Übersetzung des Buches Sanskrit Surya Sesanta ins Arabische zu den Muslimen. In diesem Werk sind auch Spuren des antiken Griechenlands zu verspüren. Nach der Übersetzung ins Arabische wurde dieses Buch zur wichtigsten Wissensquelle der Muslime für die indische Sternkunde und Geografie und vielen ihrer Werke zugrunde gelegt. Es gibt feste Beweise für den Einfluss der Iraner auf das geografische Wissen und die Kartenanfertigung von Muslimen. Kramers verweist darauf, dass im 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus, die griechische Geografie das Geografiewissen der Muslime überwog, aber dass ab Ende dieses Jahrhunderts die östliche Geografie, insbesondere die Irans, umfassender als die westliche Geografie war, und zwar weil die meisten muslimischen Geografen Iraner waren. Die Muslime übernahmen zum Beispiel das iranische Erdbild, bei dem die Erde aus 7 Ländern oder Reichen besteht, die als gleich große Kreise dargestellt wurden. Die iranische Tradition hat auch einen wichtigen Einfluss auf arabische Werke über Seefahrt und Schiffsbau gehabt. Dies zeigt die Verwendung von persischen Wörtern und Begriffen der Seefahrt wie Bandar, Hafen, Nahoda, Kapitän oder Rohnama, Schiffsfahrtsanweisung sowie Qutbnama, Kompass und weitere. Solche Wörter lassen darauf schließen, dass es im antiken Iran auch Karten für die Wegorientierung gegeben hat.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Dilaram. Das heißt Ruhe des Herzens.
تو را جای شده ای سر بروان در دل من به وفای تو که گر خشت زنن از گل من همچنان در دل من مهر و وفا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Liebe Hörerfreunde, wir setzen unsere Ausführungen über die moralischen Aspekte des Einsatzes für Gottes Sache fort. Es geht uns hier, wie Sie wissen, um die Dschihad-Ethik laut dem wahren Islam. Der wahre Islam ist der, den Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, verkündet hat. Ein herausragendes Merkmal des islamischen Dschihad-Denkens, welches dieses Denken von dem Militarismus des internationalen Kapitalismus verschieden macht, ist das Motiv für die Präsenz auf dem Kriegsschauplatz. Das Motiv ist rein religiös und daher ist ein Kampf, der aus der Religion des Islams beruht, von jeglichem blinden Fanatismus und von Hass ebenso frei wie von nationalistischen, ethnischen und geografischen Bewegungsgründen. Das höchste Ziel des Islams ist nämlich die Rechtleitung der Menschen und die Befreiung aus dem Joch eigenwilliger und verbrecherischer Herrscher und jeglicher unterdrückerischer Regimes. Aufgrund dieser Sichtweise gehen alle Kämpfer an der Front des Rechtes gegen das Unrecht vor Betreten des Kampfschauplatzes mit Gott ein Bündnis ein. Das Bündnis nämlich, dass sie keine anderen Ziele verfolgen als die der Religion ihres Herrn. Der Koran hat diese Wahrheit in dem Vers 111 der Sure 9, Toba, wie folgt beschrieben. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch eures Handels, den ihr mit ihm abgeschlossen habt. Und das ist der großartige Erfolg. Die Anwesenheit an einer Kriegsfront geht natürlich mit menschlichen und finanziellen Verlusten einher. Die Erfahrung zeigt, dass viele von denen, die aufgrund eines materiellen Motives oder anderer Ziele in den Krieg gezogen sind, dies bereuten. Sie wurden betrübt, wenn ein Schaden sie traf, und sagten sich, wäre ich doch nie an die Front gegangen. Diejenigen jedoch, die von Gott motiviert den Kriegsschauplatz aufgesucht haben, werden unter keinen Umständen und keinen Augenblick lang daran zweifeln, dass sie richtig gehandelt haben. Denn sie sind sich sicher, dass sie von Gott belohnt werden, wenn sie sich mit Hab und Gut und Leib und Seele für seine Sache einsetzen. Daher werden sie den Kampf nicht bereuen. Gott spricht. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Herrn. Doch sie gaben nicht auf, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie sich. Und Allah liebt die Standhaften. So heißt es in der Sure 3, Ali Imran, im Vers 146. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg an einer Kriegsfront ist bekanntlich die Militärmacht. Gerade deswegen gab und gibt es ja das Wettrüsten zwischen den mächtigen Staaten. Und auch aus dem gleichen Grund hat Gott im Koran den Gläubigen befohlen, dass sie sich gegenüber den böswilligen weltlichen Mächten wappnen sollen. Aber die Kämpfer an der Front der Wahrheit treten dort an, weil Gott sie dazu motiviert hat und sie die Ziele der Religion verfolgen. Zur Steigerung ihrer militärischen Macht kommt daher noch hinzu, dass sie davon überzeugt sind, dass Gott ihnen im Kampf gegen seine Feinde hilft. Sie haben einen stärkeren spirituellen Rückhalt, wenn sie den Feind bekämpfen, und sie sind sich gewiss, dass militärische Ausrüstung minus spiritueller Rückhalt nicht mehr darstellt als ein paar Gegenstände aus Eisen. Einer der effektiven und motivierenden Faktoren ist für die Muslime bei der Begegnung und dem Kampf gegen den Feind das Bittgebet und die Preisung Gottes. Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, der in der Schule des Propheten aufgewachsen war, hatte die Bittgebete des Gesandten Gottes auf den Kriegsschauplätzen gehört, und er war auch mit den Bittgebeten Imam Alis, seines Vaters, während seiner Kämpfe gut vertraut. In der Nacht zum Aschura-Tag bat er die Feinde, die mit ihren Waffen protzten und weit in der Überzahl waren, dass sie ihm und seinen Mitkämpfern in der Nacht vor der bevorstehenden Schlacht eine Frist geben, damit er das Gebet verrichtet und vertraulich zu Gott sprechen und den Koran lesen kann. Sogar am Mittag des Aschura-Tages hat er, nachdem das große Heer des Yazid brutal und erbarmungslos seine mörderischen Angriffe begonnen hatte, das Gebetsritual zum Mittag verrichtet, diese äußere Manifestation der inneren Beziehung zum Herrn der Welten. Auf diese Weise lehrte er die Weltbewohner, dass sie bei allen Schwierigkeiten im Leben, insbesondere in einem Krieg zur Stärkung des Willens und ihrer Entschlossenheit, bei dem größten Hoffnungsspender Zuflucht suchen müssen. Der größte Hoffnungsspender ist kein anderer als Gott. Er ist das absolute Sinnbild für die wahre Macht auf der Welt. Der Koran hat auch auf andere Formen des spirituellen Rückhaltes hingewiesen, zum Beispiel in den Versen 123 bis 125 der Sure Ali Imran, wo es heißt, dass die Engel Gottes in Badr den Muslimen zum Sieg über das Heer der Quraisch aus Mekka verhalf, welches sowohl hinsichtlich der Waffen als auch hinsichtlich ihrer Anzahl den Muslimen überlegen war. In diesen Versen heißt es: Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr unterlegen wart. Darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Als du zu den Gläubigen sagtest: Genügt es euch denn nicht, dass euch euer Heer mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Heer mit 5000 gekennzeichneten Engeln. In den Versen 9 bis 11 der Sure 33, Ahzab, berichtet der Koran von einem Sturm und von der Aussendung eines unsichtbaren Heeres. Dieses wurde von Gott gesandt, weil die Muslime angesichts der Übermacht der Feinde sich fürchteten und sogar wankelmütig und skeptisch geworden waren. Aber Gott ließ mit seinem Beistand aus dem Verborgenen die Muslime siegen. Eine weitere Manifestation des göttlichen Beistandes besteht darin, dass er Angst und Schrecken in den Herzen der Feinde hervorruft. In dem Vers 2 der Sure 59, Hasch, geht es um einen jüdischen Stamm in Medina, der vertragsbrüchig geworden war und mit den Feinden des Islams kooperierten. Dort heißt es: Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken, so dass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt. Es lassen sich auch Beispiele aus der Gegenwartsgeschichte anführen, zum Beispiel der Sieg Irans während der achtjährigen Verteidigung gegenüber der Offensive des irakischen Saddam-Regimes oder der Sieg der libanesischen Hisbollah im 33-tägigen Verteidigungskrieg gegen das zionistische Besatzerregime und der Sieg des heldenhaften palästinensischen Volkes am Ende der 22-tägigen Offensive der Zionisten und der Sieg des jemenitischen Volkes in naher Zukunft gegen die verbrecherische Allianz der Saudis mit den reaktionären Regimes der Region. All dies kann als klares Beispiel dafür angeführt werden, dass der größte Rückhalt für sie die Hilfen aus der Verborgenheit und der große spirituelle Rückhalt für ihren Kampf ist.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.